herzlich willkommen zum Podcast Lehrerinnenbildung und Schule im Rassismus. Ein Podcast von den beiden Forschungsprojekten CONIA, Kontinuitäten und Neuformierungen von institutionellem Rassismus in der Schule, sowie GRAAL, Gelingensbedingungen rassismussensibler Lehrerinnenbildung, eine rassismustheoretische Untersuchung vom Studium, Referendariat und Berufseinstieg. Mein Name ist Sonja und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt CONIA.
Und ich bin Roja, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt GRAAL. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Sonja, wie schön, dass wir heute wieder unsere Kolleginnen Safira und Katharina vom GRAAL-Projekt und Magnus vom Ponia-Projekt begrüßen dürfen. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi, schön hier zu sein.
Hi, vielen Dank, schön hier zu sein.
In den letzten beiden Folgen haben wir über den Kontext und die Rahmenbedingungen unserer Forschungsprojekte gesprochen. Das Thema heute zur dritten Folge unseres Podcasts lautet Rassismus, Angst und Affekte. Wir beschäftigen uns heute mit Dynamiken in Schule und Lehrerinnenbildung und sprechen über unsere Untersuchungen und Analysen. Und als erstes möchte ich gerne die Frage in die Runde eingeben: Was hat Angst oder haben Affekte mit Rassismus zu tun? Safira, Katharina, würdet ihr gerne starten wollen, weil wir ja auch im GRAAL-Projekt dazu kürzlich Analysen gestartet haben?
Also vielleicht kann ich kurz gleich starten und ihr schließt gerne an. Vor dem Hintergrund der anderen Podcast-Folgen haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen oder recht eindrücklich darüber gesprochen, wie wir Rassismus verstehen. Und wenn wir Rassismus nicht nur als ein individuelles Vorurteil oder eine rechtsextreme Straftat oder ein Einzelfall betrachten, sondern als grundlegendes Ordnungsprinzip, das alles strukturiert, auch Schule und Uni, dann hat das eine Konsequenz. Rassismus wird zum Normalfall. Rassismus ist nicht außerhalb von dem zu denken, dem Feld zu denken, in dem wir unterwegs sind. Und da kommt auch für mich der Effekt rein, also die Angst oder das, was wir als Atmosphäre vielleicht auch greifen können. Das beeinflusst natürlich, Rassismus beeinflusst das, wie wir uns fühlen und wie wir denken, was wir an, was uns bewegt. Da kommen Affekte ins Spiel und das ist für uns in unserer Forschung zu den Erfahrungen von Lehrerinnen unter rassistischen Bedingungen natürlich sehr, sehr zentral, was reinkommt über Erzählungen von Angst. Vielleicht erstmal so als kleines Potpourri in Verbindung dieser beiden Themen.
Genau, und da eben deutlich zu machen, dass der Blick, wenn wir zum Beispiel über Angst sprechen oder uns mit Angst auseinandersetzen, wir nicht so sehr eben einen psychologisierenden, individualisierenden Blick auf Angst wenden, sondern wie Angst strukturiert ist durch die Bedingungen, die Verhältnisse, das in der Welt sein und dass da Wechselbeziehungen bestehen und es eben nicht so einfach ist, es als eine individuelle, singuläre Emotion beispielsweise zu fassen, sondern dass das bestimmte Gründe hat, dass das Gefühl in bestimmter Weise eingebettet ist in Bedingungen, die von Rassismus auch strukturiert sind.
Ja, da kann ich auch gut dran anschließen. Also für uns ist das Interesse an Affekten oder auch in dem konkreten Sinne an Angst, wie sagen, so konturiert, dass wir Rassismus fokussieren als eine Dimension von Gesellschaft, die Körper durchzieht, das heißt die menschlichen Körper, aber auch die institutionellen Körper, und dass wir uns deshalb die Frage stellen, was bedeutet es eigentlich, zur Schule zu gehen, zu fühlen, Stimmung wahrzunehmen, Atmosphären wahrzunehmen, und welche Rolle spielt ein Race-Denken, spielt ein Denken über Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern, zwischen gesellschaftlichen Positionen in dieser Gesellschaft eigentlich dabei. Und ja, Angst ist da für uns, würde ich sagen, eine Dimension und weitere, auf die können wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen heute.
Genau, ich würde mal gerne den Punkt sozusagen mit Blick auf Angst, Affekte, Atmosphären. Ihr habt gerade nochmal deutlich gemacht, dass es halt eben vermittelt ist, sozusagen. Also, und dann die Frage oder die Richtung, wodurch ist es denn vermittelt sozusagen und unter welchen Bedingungen und mit welchen Konsequenzen?
Vielleicht ist ein wichtiger Punkt zu sagen, also wir sprechen über, also wenn wir jetzt einfach Angst an der Stelle in den Fokus rücken, dass wir ja unterschiedliche Formen, Ausdrucksweisen von Angst in den Blick nehmen, weil ja Rassismus auch unterschiedlich strukturiert, das affektiver unterschiedlich strukturiert, je nachdem eben, wie ich darin positioniert bin, welche Erfahrungen ich mache, wie ich eben mein in der Schule sein beispielsweise, meinen Körper darin erfahre. Und das heißt, es ist ein wichtiger Punkt, dass diese Vermitteltheit oder Bedingungen, dass das eben bedeutet, dass ich in dieses unterschiedlich in zum Beispiel Räumen mich bewegen und unterschiedlich Ideen, da, also ein Gefühl dafür entwickeln, wie kann ich hier sein zum Beispiel, wie kann ich gerade nicht sein, dass das diese Vermitteltheit meint. Also es kommt nicht einfach aus dem Inneren, ja, es ist nicht etwas, was in mir entsteht, ohne eben Bezug zu dem, sagen wir, Außen, sondern gerade das, wie das Außen gestaltet ist, was in dem Außen als normal, als richtig, als gut, als anerkennbar zirkuliert und betrachtet wird, das wirkt auf mich. Und wenn ich eben gerade beispielsweise nicht eine Passung fühle, ja, zu dem, was als normal oder anerkennbar gilt, kann diese Nichtpassung zum Beispiel eine Form von Angst erzeugen. Das ist eben, so würden wir sagen, eine auch durch Rassismus vermittelte Angst, die da entsteht. Es kann eben aber auch auf der anderen Seite zum Beispiel Angst erzeugt werden, die damit zu tun hat, was Falsches zu machen. Also als eine Person, die selbst nicht Rassismuserfahrungen macht oder als rassistisch diskreditierbar sich positioniert, in Räume zu gehen und zum Beispiel als Rassistin irgendwie angesprochen oder markiert zu werden. Das ist auch eine Form der Angst, die von Rassismus vermittelt ist. Aber da sehen wir schon, es ist sehr unterschiedlich, wie wir diese Angst charakterisieren können.
Ja, absolut. Ich würde auch noch mal hinzufügen, dass sich das, wie sich Angst quasi zeigt, nicht nur in Form der Äußerungen in den Interviews reinkommt, sondern die Äußerungen so erzählt werden oder das Erleben so erzählt wird, dass es sehr körperbezogen funktioniert. Also da denke ich so an Codes oder an Aussagen wie Zähne zusammenbeißen, etwas durchhalten oder Dinge, wo dann quasi eigentlich recht deutlich wird, dass der Körper, dass die Angst versucht wird, über den Körper zu regulieren. Und diese körperliche Dimension hat dann natürlich nochmal was an Aussagekraft darüber, wie Rassismus thematisch werden kann. Der wird körperlich erfahren, erlebt und ist strukturell vermittelt, nämlich dadurch, dass etwas nicht thematisiert werden kann. Und dieses nicht thematisch werden können, wird dann versucht, über das eigene körperliche Erleben einzudämmen. Und das finde ich ist ein interessanter Ausdruck dann, der dann reinkommt über so metaphorische Aussagen wie Zähne zusammenbeißen oder Füße stillhalten.
Ja, und ich glaube, dass diese semantischen Felder, die es dann auch gibt, könnte man sagen, ja, im Sprechen der Personen, mit denen ihr Interviews führt, die sehen wir auch in den, wir führen ja auch Interviews, auch wenn wir unsere Interviews, ja, könnte man sagen, vielleicht weniger auch nochmal biografisch gelagert sind, sondern viele unserer Interviews auch Interviews aus dem Alltag in Schule sind und deshalb schon sich vielleicht auch stärker auf das beziehen, was jetzt gerade ganz aktuell irgendwie passiert, vielleicht manchmal sogar auch quasi im Unterrichtsgeschehen gerade so im Dasein in Schule, dass wir den Eindruck haben, dass es immer vermittelt auch mit so einer, ja, man könnte vielleicht sagen, einer ätherischen Dimension von Atmosphäre in Schule und auch den Bildern in Schule. Also wenn ich jetzt an Angst denke und das zur Schule gehen, dann zeigt sich das eben auch unter anderem mit Blick auf unterschiedliche Schulformen darin etwa, dass es wir in der Grundschule sehen, es gibt starke Semantiken von Fröhlichkeit. Man soll miteinander nah umgehen. Es gibt Umarmungen, es wird getanzt. Das bedeutet aber auch, dass ich auch fröhlich sein muss. Und wenn das gleichzeitig auch durch Rassismus vermittelt ist, bedeutet das, dass ich mich eigentlich für so eine Idee von Passung immer auf den dahin bringen muss, irgendwie auch Fröhlichkeit mitmachen zu können. Und das fällt sich jetzt, um Kontrast zu geben, am Gymnasium, das eher so eine Art von, könnte man sagen, ehrfurchtsvoller, emotionaler Stimmung dann auch irgendwie einfordert, nochmal ganz anders. Da wird vielleicht irgendwie weniger Fröhlichkeit als irgendwie Ernsthaftigkeit und so ein Ausweis von Fähigkeit, was vielleicht auch bedeutet, wenig angstvoll sein zu sollen, irgendwie erfordert. Und keine Ahnung, Sonja, ob du dazu vielleicht auch was sagen willst, du bist ja sehr viel im Feld.
Mhm. Ja, ich würde das mal gerne aufgreifen. Sozusagen das Bewegen im Feld, jetzt an hier explizit sozusagen am Gymnasium, wo sich eben mit der Frage beschäftigt werden muss, inwiefern es eigentlich möglich ist, sozusagen überhaupt. Vielleicht ergänzt sich das auch nochmal, um Emotionen oder Emotionalitäten überhaupt zeigen zu dürfen, zu zeigen und was für Konsequenzen das sozusagen in dem Sinne auch mit sich bringt, wenn eben im Unterricht darauf verwiesen wird, die Hausaufgaben nicht gemacht zu haben, als eine Konsequenz dann einen Strich zu bekommen, darauf hingewiesen zu werden, dass doch mehrmals schon darauf verwiesen worden ist, die Schultasche doch mit der Mutter zu packen, wo Tränen fließen im Unterricht, die dann eben gesehen werden, versucht wird, sozusagen irgendwie eine Lösung dafür zu finden, indem gesagt wird, okay, wenn du die Hausaufgaben sozusagen gewissermaßen nachreichst, dann mache ich das weg. Und gleichzeitig auch damit, also eine weitere Adressierung stattfindet, wenn du es hier nicht mehr aushältst in diesem Raum, dann ist es auch möglich, dass du gehst und eine Runde um den Schulblock gehst. Und auch da die Frage, okay, was hat das für eine Konsequenz? Wer steht auf? Wer würde aufstehen in so einem Setting, um zu sagen, ich gehe durch die Schule und mache eine Runde und komme dann wieder sozusagen in dem Sinne rein? Weil das auch etwas dann, also weil die Konsequenz dann der Verlust als ein fähiges Subjekt sozusagen zu gelten. Und in diesem Setting, wo ihr schon aufgemacht habt, ob das Adressierungen sind, ob es Ansprachen sind, ob es vermittelt ist durch Räume, ein Aushalten dieser Situation und nicht mehr entkommen können und auch unterschiedlich unterschiedlich in den Positionierungen, dass das halt sehr stark irgendwie erstmal von unserer Seite natürlich beobachtet wird, zum einen am Gymnasium und gleichzeitig natürlich auch da wiederum weiter fehlt, welche Räume sind eigentlich die Räume, in denen sozusagen sich überhaupt Emotionalitäten, Ängste überhaupt gezeigt werden und was es macht, wenn sie gezeigt werden und was für Konsequenzen das auch mit sich bringt.
Ich finde es spannend, wie ihr den Punkt aufgreift, dass Affekte und Emotionalität oder Emotionen, die auch nicht so trennscharf voneinander zu unterscheiden sind, eigentlich ein Ausdruck von gesellschaftlichen Verhältnissen darstellt. Ihr habt einerseits also Magnus und Sonja verschiedene Affekte von Fröhlichkeit und aber auch Furcht oder Konsequenzen, die mit Bestrafung einhergehen, also Emotionen, Affekte, die darüber kommen, zum Thema gemacht. Und Safira und Katharina, ihr habt Angst als Auskunftgeberin über gesellschaftliche Verhältnisse in den Vordergrund gerückt. Und bei beiden Projekten, auch für unsere ZuhörerInnen, ist es, glaube ich, an dieser Stelle relevant zu sagen, dass das eine analytische Schärfung aus den Untersuchungen der Projekte ist, dass das, was ihr in den teilnehmenden Beobachtungen relevant setzt, ein Fokus auf Affekte sind und dann wie sozusagen die Verhältnisse in Schule sich darin widerspiegeln und ihr in den Analysen oder wir in den Analysen im Graal-Projekt mit Angst als Analysetool uns Bedingungen der Lehrerinnenbildung anschauen in den Erfahrungserzählungen der angehenden Lehrerin. Und da vielleicht einmal die Frage, inwieweit lässt sich über die Erfahrungen der angehenden Lehrerin Rassismusrelevantes über die Lehrerinnenbildung auch nochmal herausarbeiten?
Ja, ich glaube, ein Punkt, der jetzt schon angeklungen ist, also wir hatten quasi erläutert, das Verständnis von Affekten als vermittelt, als gesellschaftlich vermittelt und zugleich diese sehr individualisierte im Gradprojekt haben wir es ja als auch Navigation beschrieben, sehr individualisierte Navigation von zum Beispiel Angst. Und da wäre zum Beispiel ein relevanter Aspekt für uns mit Blick auf Lehrerinnenbildung, inwiefern die Strukturen, die Bedingungen der Lehrerinnenbildung genau das erfordern. Also inwiefern ist Lehrerinnenbildung darüber strukturiert, beispielsweise Angst nicht auch als grundlegendes Moment von Professionalisierung einzubeziehen und beispielsweise Räume zu schaffen, schaffen, in denen das, und ich glaube, da gibt es eine Verbindung auch zu dem Konia-Projekt, also Räume zu finden, in denen das aufgegriffen werden kann, in denen auch unterschiedliche Ängste thematisch werden können, in ihrer Bedeutung auch für mein eigenes professionelles Werden zum Beispiel. Sondern das, was wir sagen würden, was ein Analyseergebnis ist, dass es eine starke Hinwendung dazu gibt, unter anderem Angst eben zu navigieren, individuell zu bearbeiten und dabei eben gerade auch das Körperliche, Katharina, wie du es erläutert hast, eine große Rolle spielt. Also individuell einen Weg zu finden, die Füße stillzuhalten und so durchzukommen durch das, was gewissermaßen eigentlich durch die Angst auch strukturiert wird. Aber es muss rausgerechnet werden, könnten wir sagen. Und nur dann ist so eine Idee davon, dann auch erfolgreich sein zu können oder durchhalten zu können und so auch den professionellen Weg zu schaffen.
Und da kann ich ganz gut anschließen. Einerseits wird Angst rausgerechnet als etwas, was vielleicht nicht kompetenzorientiert bearbeitet werden kann oder was nicht so sehr den Raum hat, weil es auch im Kontext mit Rassismus weniger besprechbar ist. Also wenn ich eine normalisierte Angst vor Prüfungen im Referendariat äußere, ist das vielleicht nochmal was anderes, als wenn ich eine Angst äußere, die den Erfahrungsraum, rassistisch belangbar zu sein, aufmacht. Und alleine da ist das Spektrum quasi ein unterschiedliches. Da sind unterschiedliche Erfahrungsräume, mit denen es aber einen Umgang braucht, eine Bewältigung. Und ich würde auch sagen, dass es quasi auch einen disziplinierenden Charakter hat, quasi auf Angst keinen Ausdruck zu finden oder Angst nicht besprechbar machen zu können, als professionell, als besonders professionell zu gelten und dabei aber gleichzeitig Rassismus nicht zu thematisieren, weil es nicht möglich wird, weil es keinen Raum gibt dafür, wenn man professionell als professionell gelten möchte, Angst zur Sprache zu bringen. Angst aufgrund von Erfahrung. Und darin wird der Körper quasi zum Ort der Disziplinierung, die aber nicht offen angesprochen ist.
Ja, da kann ich auch gut dran anschließen. Also ich musste gerade, als du das sagtest, mit den Füßen stillhalten, daran denken, dass wir so eine spannungsvolle Figur sehen. Einerseits sehen wir auch quasi sowohl in unseren eigenen teilnehmenden Beobachtungen, dass es Schulen gibt, die mehr oder minder von uns selbst, auch in unserer Leiblichkeit, erfordern, die Füße stillzuhalten. Und das erfahren wir aber auch in den Gesprächen mit den SchülerInnen, dass sie das mehr oder minder tun. Und ich wollte insofern eine spannungsvolle Figur ansprechen, weil wir auch merken, dass eigentlich das, worüber wir jetzt auch schon in den ersten Folgen gesprochen haben, ein gesellschaftlich verbreiteteres Wissen über Rassismus, die Möglichkeit, sich auch rassismuskritisch zu äußern, ob das jetzt auch auf Social Media ist, also dass diese Dimension für vielleicht so ein Doppel sorgt. Einerseits dafür, dass SchülerInnen auch stärker in den Widerstand gehen. Sie eben zum Beispiel unsere Kollegin Ela dann davon berichtet, wie sie im Unterricht quasi als Zeugin angerufen wird, im Sinne von, das sehen Sie doch auch, was hier gerade passiert. Also quasi eben kein Füße stillhalten, sondern könnte man sagen, es wird offensiv damit umgegangen. Also vielleicht auch ein sich wappnen als ein Umgehen, um weniger Angst zu haben. Und gleichzeitig könnte man sagen, merken wir aber auch, dass dadurch, dass es das Wissen gibt, ist eigentlich die Vorstellung, dass Rassismus oder Race-Denken jederzeit zuschlagen kann, vielleicht sogar noch verstärkt. Also ich glaube, so wirklich eine spannungsvolle Figur aus irgendwie mehr gewappnet sein, aber eigentlich auch noch mehr ausgesetzt sein, weil man weiß, es spielt überall eine Rolle, weil es so gewöhnlich ist. Und ich glaube, das sehen wir irgendwie in sehr unterschiedlichen Weisen in unserer Forschung auch.
Vielleicht noch einen Punkt, den wir jetzt gar nicht reingenommen haben, aber es spielt ja auch eine Rolle. Also wir haben uns ja viel damit auseinandergesetzt im Kral-Projekt, die Rolle der ForscherInnen auch mit Blick auf durch Rassismus vermittelte Angst. Also dass es eben auch bedeutungsvoll ist, in den Feldern zu sein und dass auch da quasi eine Reflexion auf unsere Forschung und auf die unterschiedlichen Erfahrungen, die damit verbunden sind, auch etwas ist, was dazugehört, also mit dem wir uns beschäftigen und beschäftigen müssen, weil darin auch nochmal das Umfassende deutlich wird in dieser Vermitteltheit auch von Affektivität und vielleicht auch sowas wie gut in Forschung sein zu können oder eben nicht.
Ja, vielleicht kann ich da nochmal anschließen, Safira, an dem Punkt, genau die eigenen Affekte Emotionalitäten irgendwie im Bezug sozusagen auf das Feld, was erforscht wird, was in unserem Fall eben die Schule ist, ein Feld, in dem wir alle unterschiedlich lang selbst waren und selbst Teil waren und auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und auch Gewalterfahrungen gemacht haben, die teils auch einfach dazu führen, eben diesen Ort nicht, also in dieser Rolle der EthnografInnen auch nicht mehr besuchen zu können, weil es nicht mehr geht. So. Und wir beispielsweise irgendwie, bevor wir sozusagen gestartet sind mit der Feldforschung, sogenannte Back-to-School-Texte geschrieben haben. Also was heißt es jetzt irgendwie nach unterschiedlich langer Zeit wieder ins Feld zu gehen und was ruft es irgendwie sozusagen für Affekte, für Emotionen und für Ängste auch einfach hervor?
Und darf ich da nur einen Punkt ergänzen, quasi weil es jetzt sich so anbietet? Dass wir eben sehen, ausgehend von diesen Back-to-School-Texten, also wir sehen im Grunde genommen, die Institutionalisierung von Rassismus zeigt sich schon in den Ethnografinnen, die, bevor sie die Schule überhaupt irgendwie betreten haben für die Forschung nochmal, und dass das dann auch einfach weitergeht. Also daran zeigt sich auch einfach, dass alle Vorstellungen von sowas wie einer irgendwie neutralen, vermeintlich objektiven, teilnehmenden Beobachtung überhaupt nicht der Wirklichkeit und der Gewaltverhältnisse in der Wirklichkeit entsprechen, weil jedes Protokoll, das bei uns geschrieben wird und auch jede Sprachnachricht, wenn wir die nebeneinander legen, sehen wir so große Unterschiede in der Umgangsweise mit Schule, in den Erfahrungen von Schule, im Schreiben, in der Umgangsweise mit spezifischen Ängsten, mit Mut, mit Interesse, mit Möglichkeiten. Und deshalb spielt eigentlich diese leibliche Dimension auf der Ebene des Bewegens, der Texte, des Fühlens eine so unglaublich große Rolle. Und deshalb finde ich das auch sehr, sehr interessant, dass wir jetzt hier heute auf dieses Thema so dezidiert jetzt zum Sprechen kommen.
Und es ist das merkenswürdig, auch mit eurem Back-to-School oder wenn die Forscherin im Feldschule ist, die forschungsethische Ebene, wie die Forscherin selbst dazu beiträgt, affektive Dynamiken einerseits involviert drin zu sein, andererseits aber auch mit hervorzubringen aufgrund von Positionierung, dass Schule immer als spezifischer Ort relevant wird. Also Schule als spezifischer Ort eines Angstraumes, was bei uns auch im Projekt deutlich wird, wenn wir Untersuchungen zum Studium, Referendariat und Berufseinstieg bearbeiten, uns anschauen, dass immer wieder das Back to School als rassismusrelevanter Ort, in dem Angst ein Ausdruck über die Verhältnisse von Schule zum Ausdruck kommt.
Genau, als Professionalisierungsort immer wieder erwähnt wird, ne, der irgendwie eine besondere Markierung hat, in besonderer Weise eben auch verbunden wird in den Erzählungen beispielsweise mit Angstempfinden. Also das würde ich auch sagen, das ist schon ein sehr zentraler Punkt. Und auch die Struktur von Lehrerinnenbildung, also dass schon vielleicht auch so bestimmte, ja, vielleicht passt es auch in den Begriff der Atmosphäre. Also es wird ja schon auch so eine Atmosphäre erzeugt von dem, wie Lehrerinnenbildung strukturiert ist und dass eben das ein bestimmter Disziplinierungsraum ist, der dann irgendwie in bestimmter Weise, und das ist ganz wichtig, in ganz bestimmter Weise absolviert, durchlaufen werden muss. Und dass das eben auch viel in den Erzählungen in Verbindung gebracht wird zu Angstempfinden und eben dieses Disziplinierung über den Körper darin eine große Rolle spielt. Also es gibt da, glaube ich, schon noch eine starke Verknüpfung vielleicht auch von dem, was atmosphärisch in Schule letztlich wirksam wird und was angebahnt wird über den Professionalisierungsprozess. Also ich glaube, das wäre interessant, auch da nochmal die Projekte auf diesen Topos hin zusammenzudenken, weil ich sehe da viele Verknüpfungen.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Schule und Lehrerinnenbildung auch als ein affektiv aufgeladener Ort der Angst oder Affekterzeugung und Aufrechterhaltung verstanden werden kann, in denen Mechanismen greifen, die zu einer gewissen Professionalisierung durch Disziplinierung beitragen, indem Atmosphären erzeugt werden, die ordnen, die Körper zurechtrücken. Das hört sich schon sehr technisch und technokratisch an. Und dabei ist halt das Spannende, oder das, also spannend jetzt nicht in einem Positiven, dass für Affekte die nicht rationalisierbar sind in diesem Kontext. Also sie werden gar nicht mitgedacht als eine relevante Dimension von Lernen, von Lehren, von ausgebildet werden.
Genau, sie sind letztlich die Störung vielleicht in einer gewissen Weise. Und dann erst recht, Katharina, das hattest du schon aufgemacht, und dann erst recht vielleicht, wenn sie was grundlegend in Frage stellen. Also so könnten wir das ja auch betrachten aus einer rassismustheoretischen Perspektive. Also auskunftsgebend, hinweisend, etwas grundlegend in Frage stellend. Also weil wir können ja sagen, es ist ein Widerspruch, Professionalisierung durch Angst zu denken. Ich glaube, alle KollegInnen, die irgendwie Lehrerinnenprofessionalisierung als ihr Feld verstehen, würden dem widersprechen und würden sagen, das darf natürlich nicht die Grundlage für Professionalisierung sein. Aber die Analysen zeigen, wie bedeutsam das ist, wie stark dieser Widerspruch in gewisser Weise relevant wird. Und das heißt, diese Störung, dieser Hinweis darauf, dass das Grundlegende eigentlich befragt werden muss, hinterfragt werden muss, das macht natürlich in der Verbindung auch zu Rassismus als gesellschaftliches Strukturprinzip die Brisanz aus, glaube ich.
Ja, und das ist ja auch selbst eine Machttechnik, das Verunmöglichen von bestimmten Emotionen und Affekten in den schulischen Räumen zum Beispiel oder auch in den Räumen der Lehrerinnenbildung, dass dadurch ja dann sowas, so eine Konstruktion, eben diese historisch gewachsene, auch koloniale Konstruktion von sowas wie Whiteness, Institutional Whiteness, dass sie sich darüber auch eben herstellt. Wenn jetzt zum Beispiel Kinder, die Rassismuserfahrungen machen an einer Schule, in den Widerstand gehen, das kann ganz wenig sein, das kann einfach nur mal ganz nüchtern darüber sprechen, dann laufen sie nicht nur Gefahr, eben als, könnte man sagen, eben als vielleicht Widerständische irgendwie so zu gelten auf so einer rationalen Ebene, sondern, und das wäre jetzt was, was unsere Kollegin Elvira Hadjic stark interessiert in ihrer Forschung, sie gelten auch als vielleicht als diejenigen, die irgendwie den Schulfrieden gefährden, weil sie zu viel Emotion in einen Ort hineinbringen, der doch gerade davon meint zu leben, dass eigentlich alle gerade affektneutral und sehr ruhig miteinander umgehen. Das heißt, im Grunde gibt es so eine Art doppeltes Risiko, nicht nur auf der Ebene so des Rationalen, sondern auch das Gefühl äußern überhaupt stellt schon irgendwie die Institution in ihrer vermeintlichen Affektneutralität so in Frage. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wirksam, diese Dimension auch von rassismusbezogener Gewalt.
Und hier, finde ich, können wir unsere Forschungsprojekte einmal in Kontext setzen zu dem, was eigentlich Schule sein soll und leisten soll, also das Normativ und die Idee dahinter und eigentlich was in der Praxis durch die wissenschaftliche Forschung, die wir betreiben, erkennbar wird, was Schule halt in actu, in situ herstellt. Und dabei vielleicht auch einen weiteren exemplarischen Fall aus dem Gral-Projekt reinzubringen, sehen wir halt, was Professionalisierung von angehenden Lehrerinnen angeht, mit Blick auf migrationsgesellschaftliche Verhältnisse und unterschiedlichen Positionierungen von zu einer marginalisierten oder dominanten und Zugehörigkeitsordnung dazuzugehören oder nicht dazuzugehören, dass zu den ausbildungsrelevanten Ängsten dann nochmal überlagernd rassismusrelevante Erfahrungsängste dazukommen. Also die Antizipation überhaupt, Rassismus erfahren zu werden, wenn ich in die Schule gehe, das wird dann deutlich daran, dass schulpraktisch relevante Phasen wie das Eignungspraktikum, das Praxissemester zum Teil aufgeschoben werden, die zu Beginn eigentlich eine Eignung sichtbar machen, gehöre ich eigentlich in diesem Schulbetrieb, und Menschen, die als angehende Lehrerin of Color gelesen werden, diese Orte erstmal meiden in ihrem Professionalisierungsweg, weil sie Angst vor Rassismus haben, weil sie Angst haben, kollektiviert zu werden, als Repräsentantin einer Gruppe benachteiligt behandelt zu werden. Und da merkt man, dass im Bereich der Lehrerinnenbildung diese Ebenen noch dafür keine Aufmerksamkeit herrscht.
Ich finde, würde da total gerne noch einen Punkt ergänzen, den ich vorhin vielleicht sogar auch vergessen habe, weil es ein wichtiger Aspekt ist, zu sagen, inwiefern ist die Strukturierung zum Beispiel durch Angst mit Blick auf Rassismuserfahrung etwas, was dann Professionalisierung für alle durchaus strukturiert. Das ist so ein Punkt, der in unseren Analysen auch sehr deutlich wird. Auch das Beobachten, das Mitbekommen von bestimmten Erfahrungen, auch bei denjenigen, die selbst keine Rassismuserfahrungen machen, eine Wirkung entfaltet. Da wird etwas erzeugt, da wird auch ein Wissen erzeugt, das dann für alle wirksam ist. Und auch diejenigen diszipliniert, die das mitbekommen, die das sehen, hören und die dann auch darum wissen, wie relevant es ist, sich in diesen disziplinierenden Strukturen entsprechend zu bewegen oder eben nicht zu bewegen.
Ja, und dann lernen eigentlich alle angehenden Lehrkräfte, die beobachtete rassistische Gewalt und die erlebte rassistische Gewalt zu ertragen oder darüber in Schweigen zu geraten. Und diese unsichtbare affektive Arbeit, die dann alle irgendwo, in die alle involviert sind, zu leisten und individuell zu bewältigen.
Und anschließend daran, Katharina, weil Magnus, du vorhin auch gesagt hattest, im Kontext vom Konje-Projekt, da wird eine Form von Gewahrsein, eine Form von Achtsamkeit mit Blick auf Affektivität hergestellt, wenn es um Rassismus und Affekte oder Angst geht. Und wir haben auch in unserem Forschungsprojekt eine weitere Ebene aufgemacht, dass nicht nur eine Art von mehr Awareness für Strukturen, die Angst erzeugen, erstellt wird, sondern auch eine Desensibilisierung, also Angst desensibilisiert oder durch Angst findet eine Desensibilisierung statt, die überhaupt dann ermöglicht, ein Professionalitätsverständnis zutage zu tragen in den gegenwärtigen Strukturen der Lehrerinnenbildung.
Und da kommt ja auch unsere recht provokante These rein, Rassismus professionalisiert. Also und da kann man sagen, es bedeutet weniger, dass wir sagen, okay, da wird eine Professionalisierung verhindert in der Form, dass da bestimmte Kompetenzen sich nicht angeeignet werden können, sondern im Gegenteil, Rassismus professionalisiert auf eine sehr spezifische Art und Weise. Nämlich, man wird darin professionalisiert, rassistische Gewalt zu ertragen, darüber zu schweigen und damit wiederum verbundene Ängste als irgendwie persönliches Problem zu behandeln, anstatt sie als das zu erkennen, was sie sind, nämlich Ausdruck der rassistischen Verhältnisse, in die die Lehrerinnenbildung sowie die Schule eingebunden ist und die sie sehr aktiv reproduziert, ohne dass da ein individueller Fall vorliegt oder irgendwie besondere spezifische AkteurInnen Dinge auslösen.
Ich fand das jetzt auch wirklich nochmal sehr, sehr wichtig, dass du darauf hingewiesen hast, ja, auf diese Unterschiedlichkeit auch zum Beispiel Angst zu empfinden oder aber eben zu beobachten in Schule oder auch in der Lehrerinnenbildung, weil du doch nochmal darauf hinweist, dass eigentlich dass unser Interesse an der Normalisierung oder Normalisiertheit oder auch am Gewöhnlichen von Rassismus ja deutlich macht, dass wir jetzt in Konje zum Beispiel mit Blick auf die Institutionalisierung wir uns sowas anschauen wie die Institutionalisierung einer emotionalen Gesamtkonstellation, könnte man sagen, in der halt die einen mehr oder minder Angst haben, die anderen mehr oder minder in die Beobachterinnen-Situation gebracht sind, die Nächsten vielleicht in eine solidarisierende, die Übernächsten wieder in eine Position vielleicht der Kritikerin. Also das Ganze halt deshalb auch gar nicht so singularisierend eben zu sehen, sondern immer uns mit den Verbindungslinien damit zu beschäftigen. Das fand ich jetzt nochmal gut, darauf auch so hinzuweisen.
Angedockt an dem, Magnus, was du gesagt hast, Bezug auf Solidarisierung oder auch die Anrufung sozusagen an uns, der Zeuginnenschaft, ob wir das sozusagen auch gesehen haben. Auch, glaube ich, nochmal wichtig ist, dass wir als auch Personen auch adressiert werden, teils in diesen schulischen Räumen, die halt auch wichtig sind für diese Kämpfe, die sie halt sozusagen in diesen kleinen, ich sage jetzt kleinen, also in diesen unterrichtlichen Praktiken durchführen, weil wir auch stark gerade an einer Schule, an der wir waren, auch viel in dem Sinne, könnt ihr was machen und könnt ihr was verändern.
Und hier sieht man wieder das Verhältnis von, was hat eigentlich Rassismus mit Angst und Affekt zu tun? Es stellt Rollen her, es stellt Funktionen von Rollen her. Die Advokatin für die SchülerInnen, die Ethnografin, die im Feld ist. die Rolle der Mitreferendarin, die die Füße zusammenstillhält mit ihrer Kommilitonin und sich einfassen lässt in die Struktur der Lehrerinnenbildung. Also die Rolle des Beiständers, was erzeugt wird durch Rassismus, Angst, Affekte.
Ja, und dass das wichtige Ergebnisse sind mit Blick auf dieses Verhältnis und was wir erfahren entlang von Erfahrungserzählungen, Beobachtungen. Ich glaube, dass da schon gerade mit Blick auf das Gewöhnliche und das grundlegend Strukturierende sehr viel deutlich wird.
Wir haben über die Gewöhnlichkeit und die Verausergewöhnlichung von Rassismus ja auch schon in Folge 2 gesprochen. Da könnt ihr gerne auch nochmal zurück in die Folge springen. Das wird auch nochmal sichtbar, dass wenn wir uns mit Angst und Rassismus beschäftigen in unseren Analysen, Untersuchungen, Beobachtungen im Feld, das Alltägliche in den Blick nehmen, den Moment im Alltag, der Erfahrung und uns ja jetzt weniger mit den eher extremistischeren physisch gewaltvollen Themen auseinandersetzen. Aber gerne springt nochmal zurück in die Folge 2.
Genau, in der nächsten Folge setzen wir an dieser Stelle an und sprechen über das Thema Schule und Lehrerinnenbildung als weißer Bildungsraum.
Wir haben für euch unter den Shownotes die angesprochenen Arbeiten unserer Analysen auch noch verlinkt. Dazu einmal von Gral das Impulspapier Rassismus professionalisiert, Lehrerinnenbildung als Angstort. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und lasst eine Bewertung da. Das hilft uns ungemein, neue HörerInnen zu erreichen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns auch gerne über unsere Social-Media-Kanäle, die verlinkt sind. Oder ihr schreibt uns eine Mail. Ihr könnt uns auch gerne einen Brief schicken.
Danke euch und bis dahin und bleibt voller Neugier und Fragen.